ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Genau, ist wieder unser kleines Verhör. Das geht so los. Name:
Jeffrey Döring.
Geburtstag:
der 29. Juli 1991.
Geburtsort:
Kreiz in Thüringen.
Profession:
Regisseur für Musiktheater, aber auch BürgerInnentheater und Installationen. Und jetzt mache ich kürzlich auch Festivals.
Bis dahin war es leicht, jetzt wird es schwieriger. Was treibt Sie an?
Mich treibt es an, dass ich hoffe, durch Kunst einen kleinen Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit zu leisten, ein bisschen das Leben leichter zu machen für Menschen, die es sehr schwer haben.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ja, ich bin ein sehr großer Pflanzenfreund und überall da, wo Pflanzen gut gedeihen, wo die schön blühen, wo es grün ist, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause. Ich bin ja auch viel am Reisen, das heißt, ich brauche ein sehr mobiles Zuhause.
Welche Musik hat Sie zuletzt berührt?
Das sind zwei KünstlerInnen, die ich beide auch persönlich kenne, da freue ich mich auch sehr. Das eine ist Marlo Murray, der ist ein Künstler aus Leipzig, das ist Vanishing Act, das ist ein Lou Reed Cover. Das andere ist Zustra, eine Band mit Ariana Zustra als Frontfrau, die hat jetzt vor ein paar Jahren schon ihr erstes Album Dream of Reason rausgebracht. Da auch sozusagen der Song und Warm Water ist eines aus diesem Album, das ist ein sehr schöner Song.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Das Gesang der Fledermäuse von Olga Tokarczuk. Das ist ein toller Roman über eine Frau, die allein in Bergen lebt und wo die Tiere sozusagen sich an den Menschen rächen.
Und wie beginnt der Tag?
Meistens mit der heißen Dusche und dann einer Tasse Tee.
Jeffrey Döring bei MDR Kultur trifft. Sie sind, ich spitze das mal ein bisschen zu, Sie sind gerade zurück aus Frankreich. Sie hatten gerade in Frankreich Blaubart-Premiere mit einer Dokumentaroper. Blaubart, der König mit der verbotenen Kammer, wo er seine ermordeten Ehefrauen lagert. Wie sind Sie auf den gekommen?
Mir wurde die Oper von Béla Bartók mal von einem anderen Festival vorgeschlagen. Dabei habe ich die angefangen zu lesen. Und wie Sie schon gesagt haben, eigentlich ist es ja so ein Gruselmärchen, also sehr brutal. Und die Oper von Béla Bartók ist aber gar nicht so gruselig. Also zum Beispiel sind da auch keine toten Frauen, sondern es geht um verschlossene Türen und was Menschen vor anderen verschließen.
Also ist bei Béla Bartók, der macht also richtig so eine Verschiebung weg von dem Frauenmörder, der er eigentlich ist in dieser ursprünglichen Geschichte, dahin, dass es also deutlich metaphorischer, psychologischer wird?
Absolut, absolut richtig, genau. Béla Bartók, der Librettist, hat das als Theaterstück geschrieben und er spielt sehr mit diesem Mythos oder mit diesem Märchen. Also es kommt eine Frau zu Blaubart, wie im Märchen auch. Und Blaubart sagt immer, kennst du nicht die Gerüchte um mich? Also wie, es wird von mir erzählt, ich sei ein Frauenmörder, also du musst doch Angst vor mir haben. Und er ist sehr damit beschäftigt, diese Frau immer wieder von sich zu stoßen. Und am Ende erfahren wir aber, dass keine der Frauen je gestorben ist, sondern dass es aber 7 verschlossene Türen gibt, ein magisches Haus, in dem er lebt, das auch dunkel ist wie die Nacht. Und Judith, diese Frau, hat eben das Bedürfnis, diese Türen zu öffnen, die auch gleichzeitig Seelenzustände sind von dem Blaubart.
Und diese verschlossenen Türen, ist das etwas, womit Sie unmittelbar was anfangen konnten, also mit diesem Gefühl, das ist verboten, das interessiert mich aber jetzt so richtig?
Mich interessierte, glaube ich, vor allem der Mensch, der verhindern will, dass diese Türen aufgemacht werden von jemand anders. Also der verhindern will, dass jemand in einen hineinblicken kann, der sich nach außen abschottet. Und dieses Phänomen des sich selbst Verschließens vor anderen, das fand ich eigentlich das, was ich so rührend fand oder das, was ich gern bearbeiten wollte.
Also hinter einer Fassade zu verschwinden und zu denken, hier, ich darf mich nicht zeigen, ich will mich lieber verbarrikadieren, ihr kommt mir nicht zu nahe.
Genau, genau. Und ich bin es auch gar nicht wert, gesehen zu werden. Also ne, dieses, ich stoße jemanden von mir weg, damit die Person sich nicht an mir selbst verletzt, weil ich nicht liebenswert bin, weil irgendwas an mir schlecht ist und weil ich das schon so internalisiert habe, dass ich genau, nicht liebenswert sein kann. Das fand ich den rührendsten Moment. Daher kam dann auch so der Gedanke der Dokumentaroper.
Und das Thema haben Sie entdeckt mit dieser Oper oder war das etwas, wo Sie gesagt haben, ah ja, wenn der mir das jetzt vorschlägt, das passt ja gut zusammen, weil mich das Thema sowieso schon länger fasziniert, wie Menschen miteinander umgehen und wie viel Aufwand auch getrieben wird, eben sich vielleicht nicht zu begegnen oder sich nicht zu zeigen und sich nicht zu berühren.
Also genau, diese Frage von Nähe und Distanz, wie nah können wir jemanden kommen, wie sehr können wir überhaupt in jemanden hineinschauen, das ist etwas, was mich sehr regelmäßig beschäftigt in meinen Arbeiten. Dieses konkrete Thema Einsamkeit, vor allem von Seniorinnen, Das kam eher durch eine andere Richtung. Das kam durch dieses Manfred Spitzer Buch zur Einsamkeit. Zu dem Zeitpunkt hatte ich diesen Blaubart schon mal im Hinterkopf. Das ist dann erstmal gar nichts geworden mit dieser Inszenierung der ersten. Und habe dann gedacht, ach krass, da kommt jetzt plötzlich ganz vieles zusammen. Dieses Phänomen von Menschen, die von sich selbst sagen, ich bin nicht liebenswert, ich verdiene es, einsam zu sein, oder ich bin selbst schuld, einsam zu sein. Und das hat so sehr resoniert, dass ich dachte, das muss ich irgendwie zusammenbringen. Das sind zwei Themen, die, man möchte fast meinen, die in dieser Oper schon reingeschrieben wurden.
Und da merkt man, wie sie ticken. Also, dass es einerseits eben dieses Sachbuch gab, was also von Spitzer, was also sehr viel Aufmerksamkeit hatte, auch als es erschienen ist. Und auf der anderen Seite diese Oper, die, also wurde, ist jetzt mein Eindruck, die kaum jemand kennt.
Die ist nicht so populär, auch weil sie kurz ist. Das ist ein Einakter, die wird meistens als Doppelabende an Opern gespielt. Ist aber so, wenn man von Béla Bartók spricht, so die eine Oper, die er komponiert hat.
Genau. Also die wenig gespielt wird, die man schon kennen kann, wenn man sich ein bisschen besser auskennen würde als ich jetzt
mit Béla Bartók. Aber es ist auf jeden Fall kein Verdi, genau. Es ist kein so Gassenhauer, das auf jeden Fall. Genau.
Ja, und dann hänge ich noch bei dem Wort Dokumentaroper, weil das ist ja etwas, was Sie dann machen. Also wie jetzt also die Stimmen einsamer, älterer Menschen in die Oper kommen. Das ist ja etwas, also wenn ich jetzt auch gerade auf meine Verdi-Erfahrung gucke, dann habe ich sowas noch nicht erlebt, dass eine Oper mit Originaltönen, mit Eindrücken aus der Gegenwart in starkem Maße überschrieben wird.
Ich glaube, bei der Oper von Béla Bartók bietet sich das unglaublich an, weil er hinter diesen sieben verschlossenen Türen sieben Reiche komponiert hat, so Klangbilder von Meer aus Tränen oder einem ewig blühenden Garten, und das macht er musikalisch. Und das sind aber auch sehr metaphorische Bilder. Und hinter diesen Türen könnte natürlich auch alles andere sein. Und somit war das fast eine Einladung zu sagen, überleg dir doch selber, was hinter diesen Türen noch sein könnte. Und dann war mein Vorschlag, dann nehmen wir die Stimmen von realen Menschen und deren Wunderkammern, deren Gärten, deren Tränen sehen vielleicht, und was das für sie bedeutet. Also sozusagen von der Metapher wieder zurück zum Alltag zu kommen. Und das ist auch ein bisschen meine Arbeitsweise auch, dass ich immer wieder versuche, die Anbindung zu den BürgerInnen oder zu Leuten aus dem realen Leben zurückzufinden, dass die Kunst, die Metapher, das Märchen als eine Folie gilt, die so universal ist, und dann zu gucken, wo sind die Fäden, die zu den konkreten Leben wieder führen.
Und da entsteht dann auch der Unterschied zwischen Regietheater, weil in der Oper passiert ja alles Mögliche an Überschreibung, aber dass man sich sozusagen die Oper akustisch auch noch überschreibt, das ist eher nicht so üblich. Da ist der Unterschied, also nicht nur in der akustischen Überschreibung, sondern dass Sie sagen, ich bringe wieder dokumentarische Elemente da rein. Da wäre dann der Unterschied zum Dokumentartheater.
Genau, richtig. Genau, man würde wahrscheinlich auch sogar von Musiktheater dann sprechen, eher als von Operninszenierung, weil wir ja die Oper als solche verändern in ihrem Werkcharakter. In unserem Fall ist auch noch so, dass wir auch die Raumsituation noch geändert haben. Also sprich, man saß bei uns auch in Lille nicht in dem Zuschauerraum, hat auf der Bühne geschaut, sondern man war in einem Raum, die sieben Kästen waren um einen herum, und man ist mit den SängerInnen von Kasten zu Kasten gelaufen, konnte hineinschauen, konnte auch Sachen anfassen. Also auch da ging es um Nähe und Distanz, wie nah möchte ich einer Performerin kommen oder einem Instrumentalisten, und auch einander. Es ging auch immer wieder, wie viel Rücksicht nehme ich aufeinander als Zuschauergruppe, die da rumläuft durch so einen Raum.
Ja, ist ja auch eine für ein versiertes Opernpublikum eine neue Situation, dass ich also mit denen, die da singen, die da Musik machen, einfach in einem Raum auf einer Bühne unterwegs ist.
Genau, das war eine Studiobühnensituation, kann man sich vorstellen. Und dann läuft man da über diese Bühne. Ich nenne das gerne auch ein immersives Setting, also dass man wirklich eintaucht in diese Fiktion, in diese Welt. Und es gibt kein Vorne und Hinten, sondern man ist umgeben von dieser Fiktion, diesem Raum. Genau, und es ist sehr besonders, und man hat dann andere Möglichkeiten auch als Regisseur. Also man kann auch ganz fein, ganz pianissimo singen lassen, weil man natürlich diese extreme Nähe erzeugen kann. Man muss nicht über ein Orchester drüber kommen, muss nicht in die letzte Reihe strahlen. Und das ist ganz schön, weil man nochmal ganz andere Dynamiken erzeugen kann, ne? Und fast filmisch auch arbeiten kann in der Art, wie wird die Geste gesetzt, wie klein ist vielleicht die Reaktion, wie psychologisch, was in der Oper oft nicht der Fall ist. Da muss die Geste sehr groß sein, dass sie durch den ganzen Saal strahlt.
Und so klingt das dann bei Ihnen. Das ist ein Ausschnitt, nicht von irgendeiner Aufnahme, sondern tatsächlich aus Ihrer Inszenierung. Lassen wir mal im Moment stehen. Man hört ja auch so ein bisschen Geraschel so dabei.
Keine Fenster, keine Erker.
Das hat also auch dramatisch, melodramatisch klingt so für mich. Und was sagt er dann immer singt er da? Worauf läuft das hinaus?
Dass es immer dunkel sei. Es gibt keine Chance auf Licht in diesem Haus, das ja auch so sein Kopf ist. Und die ganze Dynamik der Oper entsteht daraus, dass eine Frau kommt, die das nicht glaubt. Die ihm nicht glaubt, dass es immer Nacht sein muss. Und das entwickelt sich auch daraus, dass mit jeder Tür, die Judith seine neue Frau öffnet, kommt ein Lichtstrahl in das Haus, kommt etwas Licht, wird es heller. Und auch der Blaubart verändert sich in seiner Dynamik, in seinem Auftreten. Am Anfang ist er sehr statisch, bleibt immer, ist sehr wortkarg. Es gibt wirklich so ein immer oder niemals und das war's auch. Und mit einmal fängt er an zu reden, riesige Linien zu singen, wird hell, auch in der, also musikalisch ganz hell. Und es gibt eine allerletzte Tür, die er wirklich nicht öffnen will. Und das ist so das letzte Geheimnis, dass man sie vielleicht auch einem Menschen lassen muss. Und dann wird es nämlich plötzlich wieder dunkel. Also nachdem sozusagen die siebte Tür auch geöffnet wird, wird das Haus wieder dunkel, weil sozusagen das Tiefste und Innerste aus einem gerissen wurde. Und jemand sich anzunähern, heißt eben nicht alles von einem zu wissen, sondern vielleicht auch einem etwas zu lassen, was einem privat ist, was wirklich sein eigenes Innerstes ist. Und das finde ich schon sehr besonders, wie genau da Bolosch da auch dieses Libretto gearbeitet hat von wir müssen vorgehen, wir müssen auf jemanden auch zugehen, eindringen vielleicht auch, aber wir müssen ihm auch seine Privatsräume lassen und vielleicht auch ausloten können, wie weit darf ich gehen und ab wann ist es ein Übergriff und nicht mehr eine Annäherung.
Weiß er denn selber, was hinter der Tür ist, hinter seiner letzten Tür?
Er scheint alles zu wissen. Also er sagt es ja nie im Voraus. Aber er sagt immer, schaue, wenn denn Judith gestattet wird, dass sie hineinschauen darf. Und genau, hinter der letzten Tür sind diese vermeintlich früheren Frauen, die aber auch einen ganz merkwürdigen Status haben. Also sie sind der Morgen, der Mittag und der Abend. Und Judith, die gerade dadurch läuft, ist die Nacht. Das heißt, es sind auch irgendwie vier Teile des Tages. Also auch eine Riesenmetapher, ein Riesensymbol. Und man kann dann nochmal fragen, sind das wirklich vorherige Frauen oder ist es dieselbe Frau in verschiedenen Lebensstadien? Ist es ein Mann, der sich nur an seine vielleicht mittlerweile verstorbene Frau erinnert und die Erinnerung kommt und die wird dann irgendwo wieder hingeschlossen in einen Teil des eigenen Geistes? Und das lässt Bolosch auch völlig offen. Was meint er mit diesen früheren Frauen? Also er spielt sehr frei auch mit dem Märchen.
Bei mich fasziniert gerade der Gedanke, dass also da ist diese letzte Tür, das letzte Geheimnis und dass er sich, deshalb habe ich gefragt, ob er sich vielleicht am Ende auch selber ein Rest von Geheimnis ist.
Mhm. Ja, dass er sich auch selbst nochmal begegnet. Er hat da dann tatsächlich die längste Gesangslinie gegen Ende. Also da ist er fast monologisch unterwegs und Judith ist plötzlich wortkarg. Sie sagt nur noch, halte inne, warte doch, weil sie schon ahnt, dass sie jetzt sozusagen die letzte Frau sein wird und wirklich die letzte, die Nacht. Aber es ist eine große Frage. Begegnet er sich auch darin selbst in der Begegnung mit Judith? Genau.
Mhm. Wie sehen Sie das selber so mit den letzten Geheimnissen, die ein Mensch hat? Also wie gut können wir uns selber kennen?
Ich glaube, wir sind uns immer auch paradox. Also es gibt immer Dinge, die sehr widersprüchlich sind und wir verwundern uns auch über uns selbst. Ne? Also ich bin ja auch ein bisschen so Hobbyphilosoph. Platon hat mal gesagt, man könne angeblich nicht besseren Wissens handeln und Aristoteles sagt genau das Gegenteil. Und ich würde, glaube ich, mich Aristoteles anschließen, dass wir vieles wissen und plötzlich ein Handeln auftritt, dass eigentlich gegen alles geht, was wir glauben zu wissen oder woran wir glauben. Ne? Dass plötzlich ein Drang kommt oder eine Angst, die uns treibt.
Können wir die ganze Psychoanalyse aufrufen. Absolut. Also von wegen so dieser Kalenderspruch, nicht Herr im eigenen Haus oder Lacan, wenn wir also plötzlich dem Realen begegnen, was wir irgendwo weggetan haben, hinter unseren schönen Türen verschlossen haben. Aber bevor wir hier weiter ins Dunkle steigen, zusammen hänge ich noch bei den alten Menschen, mit denen Sie über Einsamkeit gesprochen haben. Wie kommen die denn jetzt in die Oper? Weil von denen, also davon haben wir jetzt ja nichts gehört. Wie kommt das? Wie kommen die da rein?
Genau, also dem ging natürlich ein sehr langer Rechercheprozess voraus. Wir haben mit verschiedenen Seniorenheimen gesprochen, auch mit Menschen, die bei sich zu Hause noch wohnen, mit Freizeitangeboten für Seniorinnen, mit Pflegekräften, aber auch, also auch mit professionellen Arbeitenden. Und da haben wir erstmal tatsächlich gesammelt, so was heißt Einsamkeit, wie fühlt sich das an, was kann man gegen Einsamkeit tun, was kann man auch nicht tun, gerade wenn man vielleicht körperlich nicht mehr fit ist, wenn man die Wohnung nicht mehr verlassen kann. Wie sehr geht es auch um die anderen, wie sehr geht es um das soziale Umfeld. Das haben wir erstmal alles gesammelt als Material. Und dann habe ich mit einem Sounddesigner zusammen, dem Walle Döring, geschaut, was sind Kernaussagen oder so zentrale Bilder, die immer wieder vorkommen, vielleicht in den Gesprächen.
Ganz kurz, weil Sie eben diesen Namen so fallen ließen, den Walle Döring, also er heißt nicht, hat Ihren Nachnamen, aber einen anderen Vornamen. Ist er Bruder?
Wir sind nicht verwandt, genau, das ist immer der große Witz bei uns beiden, das ist totaler Zufall. Wir wohnen nur beide in Leipzig und haben uns arbeitstechnisch gut getroffen und verstehen uns auch sehr gut.
Okay, mussten wir kurz aufklären. Ja. Walle Döring, mit dem Sounddesigner waren Sie unterwegs.
Genau, und mit dem habe ich dann auch die Sachen gesichtet, gehört und dann haben wir gesagt, wir bauen tatsächlich ein Sounddesign aus diesen Stimmen, also sprich, dass hinter jeder geöffneten Tür entweder Stimmen ganz pur kommen, ohne musikalische Begleitung, oder die Instrumentalisten spielen eine Fläche unter den Stimmen oder ganz zum Schluss verdichtet, es wird so ganz dramatisch, da wird es auch wie so eine Stimmkakophonie, da wird es plötzlich eine Wolke aus Stimmen, die einen umgibt, dass man die einzelne gar nicht mehr hören kann. Aber uns ging es schon darum, dass man zum Großteil auch den Stimmen folgen kann. Was haben die zu berichten über Einsamkeit? Was wissen sie, was wir als ja auch sehr junge Generation, so in unseren 30ern, noch nicht wissen? Über das Altern und über junge Liebe im Alter finden zum Beispiel war auch so ein Thema.
Junge Liebe im Alter finden?
Also sich nochmal ganz neu verlieben. Ne? Also es gab einige
Erzählungen. Also junge heißt wie eine neue Liebe.
Genau, eine neue Liebe. Ja. Genau, sich frisch verlieben, auch nochmal den vielleicht dritten oder vierten Frühling jetzt.
Genau, mit all den verjüngenden Effekten, die das haben kann. Und so haben sie dann, also da haben sich einige Menschen bereit erklärt, sich mit ihnen also richtig hinzusetzen.
Genau, meistens war es ein Kaffee und ein Kuchen, der das Gespräch eröffnet hat.
Wo haben Sie dann gesessen?
Ich hatte ein Recherchestipendium am Wissenschaftskolleg in Berlin. Da hatten wir Räume, die ich nutzen konnte. Aber sehr, sehr gerne haben die Leute auch zu sich eingeladen. Also sehr gerne haben die auch in ihre eigene Burg eingeladen. Das war natürlich für mich immer sehr spannend, weil man dann nochmal schauen kann, wie wohnen die Menschen, was sagt der Raum auch schon über die Person aus. Also sie wollten gar nicht immer so unbedingt zu jemand anders oder an einen neutralen Ort, sondern fanden das immer ganz nett auch bei sich im Wohnzimmer. Genau, und dann haben wir uns erstmal, haben wir geplauscht eigentlich oder haben versucht zu plauschen. Und die gingen lang, die Gespräche. Also die gingen oft 2 Stunden, manche 3 Stunden. Also es war eher so, wann finde ich einen Punkt aufzuhören, als dass die Leute keinen Punkt fänden anzufangen. Also sie waren eher sehr, sehr bereit zu sprechen. Und man spürte auch, dass gerade bei einigen älteren Leuten das nicht mehr so häufig vorkommt, dass sie sich lange mit einem Menschen austauschen.
War berührend?
Ja, berührend. Es gab, also genau, es gibt ja sehr viel Freudvolles. Ich habe auch meine Angst vor dem Alter eher verloren oder die ist eher kleiner geworden. Also weil es wirklich sehr vieles gibt, auf das man sich freuen kann, sehr vieles zu entdecken. Aber auch Schicksalsschläge wie Unfälle, wo man dann plötzlich arbeitsunfähig wurde, natürlich Verluste. Also ganz oft ging es um Ehepartner, die frühzeitig sterben. In Frankreich ging es jetzt auch sehr regelmäßig um Kinder, die vor den Eltern sterben. Und was für eine Wunde das hinterlässt, die nicht mehr zu schließen ist und wo sich die Einsamkeit anders breit macht, weil man diese Wunde einfach mit nichts mehr füllen kann und diese Leere mit nichts mehr füllen kann.
Das haben Sie auch gespürt, dass es diese Wunden gibt.
Sehr. Und fand auch sehr regelmäßig statt, dass Leute vor uns weinten oder mit uns gemeinsam vielleicht auch sogar weinten. Und für mich natürlich auch was ganz Besonderes, weil das ist ja auch etwas, was ich in meinem Alltag sehr selten erlebe. Also man trifft nicht mir, also unbekannte Menschen und man weint erstmal gemeinsam im Raum. Und das ist ja so das, was wir uns im Theater immer so wünschen, gemeinsam fühlen, gemeinsam schwingen. Und in diesen Gesprächen findet das dann ganz natürlich, ganz organisch statt. Und da ist man sich plötzlich ganz nah im gemeinsamen Traurigsein.
Und sind Ihnen Unterschiede begegnet zwischen Einsamkeit und Solitude? Also Sie haben ja das dann in Frankreich eben auch gemacht. Das war ja der Aufhänger, dass Sie da gerade Premiere hatten. Also Unterschiede erlebt zwischen diesen, auch gerade diese Worte klingen ja schon irgendwie anders, Einsamkeit und Solitude. In Unterschiede Deutschland-Frankreich bei Ihren Gesprächen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Französinnen und Franzosen waren viel eher dabei zu sagen, je suis seul, also ich bin einsam, ich bin allein. Weil auch soll allein und einsam sowohl als auch bedeutet. In Deutschland haben die Leute fast nie von sich als einsam gesprochen. Sie sprachen von sich als deprimiert, als krank, als traurig, als verlassen. Aber einsam, hatte ich das Gefühl, gilt wie ein Stigma. Da bin ich selbst für verantwortlich, da bin ich selbst schuld dran. Und das möchte ich natürlich nicht. Und dann kommt auch im Französischen hinzu, dass Solitude auch eine positive Komponente hat. Das hat etwas melancholisch-süßliches manchmal. Also von Solitude zu sprechen, ist nicht nur negativ, wie im Deutschen mit der Einsamkeit.
Das ist so bittersüß.
Genau. Und Und ich hatte das Gefühl, kommt ja auch immer auf die Person an, die wir treffen, aber in Deutschland fiel es den Leuten fast schwerer, mit uns gemeinsam zu weinen, was ich vorher meinte. Das fand in Frankreich sehr viel häufiger statt, dass die Leute vor einem weinten. Und vielleicht sind die zu dem eigenen Traurigsein besser angebunden emotional als die Deutschen, die versuchen, eine Kontenance zu wahren, eine bestimmte Haltung zu wahren vor einem Fremden auch.
Und wir haben diese jetzt so emotional beschriebenen Französinnen und Franzosen auf ihre Opernpremiere reagiert?
Sehr positiv. Also wir hatten jetzt zwei große Vorstellungen in Frankreich und hatten zwei öffentliche Proben davor. Und das wurde auch viel geweint in den Vorstellungen. Aber was ich sehr, sehr schön finde, was sehr selten ja vorkommt, dass dann Leute, meistens auch wieder im Seniorenalter, zu mir als Regie kamen und sagten, vielen Dank, toll, dass Sie das mit uns teilen. Auch dieses Danke, dass ich gehört werde, auch wenn die selber gar nicht im Stück vorkamen, also wenn es nicht deren Stimme war, aber dass sie das Gefühl haben, jemand wie ich findet hier Platz, hat hier plötzlich Raum. Oder auch mein Kummer, der durch jemand anders erzählt wird, findet hier Raum. Ja, das war eine tolle Bestätigung auch, dass irgendwie an diesem Thema was dran ist, was die Leute wirklich bewegt und was ihnen wichtig ist.
Ein Jahr später, nach der anderen großen Bestätigung, die Ihnen begegnet ist, 2024, waren Sie für den Deutschen Theaterpreis der Faust nominiert für Ihre Produktion Rosalka, in der, ich habe noch kein Bild, in der Reise-Pocket-Version der, ich meine Rosalka, die tschechische Nationaloper, da gibt es eine Reise-Pocket-Version.
Genau, der Gedanke war, die Landesbühnen Sachsen wollten gerne eine Produktion von Rosalka machen, die auf Dörfer fahren kann. Und deshalb hat man gesagt, man macht das in einer kleinen Kammerbesetzung. Ich glaube 6 oder 7 MusikerInnen und nur die SolistInnen. Also es gibt keinen Chor, es gab keine Elfen, es gab keinen Heger, keinen Küchenjungen.
Weil die Landesbühnen eben Abstechertheater sind und genau. Eben viele Orte bespielen.
Genau, und die bespielen trotzdem natürlich oft Kulturhäuser, also große Bühnen. Und die Setzung war mit dieser Produktion, sie wollen gerne wirklich die kleinen Dörfer auch bespielen. Also Produktionen auch in, zum Beispiel war unsere Premiere in einem Bauernmuseum, in einem Freilicht, in einem Innenhof eines alten Bauernhofs. Und dafür sollte diese Oper zugänglich sein oder möglich sein. Und deshalb eben mobil, das heißt auch keine großen Lichtauffahrten, kein Video, sondern eine Bühne, die man schnell aufbauen kann, die ohne große Hängepunkte funktioniert und mit einem überschaubaren Cast.
Und noch mit einem Dreh dabei, dass ja Rosalka, da gibt es ja noch das Thema des Sprechens, Hören mit einer gehörlosen Darstellerin.
Schauspielerin, genau. Mhm. Also Rosalka, für alle, die die Oper vielleicht nicht kennen, ist ein bisschen wie die kleine Meerjungfrau und die verliert im Laufe der Oper ihre Stimme, verstummt und plötzlich findet der Prinz sie ganz merkwürdig und fremdartig, weil sie sich nie mitteilt. Und wir haben gesagt, inwiefern stimmt das oder ist das vielleicht nur die Perspektive des Prinzen, dass er diese Sprache nicht beherrscht oder nicht als Sprache anerkennt? Und haben das dann gesagt, wir doppeln das. Es gibt einmal die Sängerin Rosalka, die in Lautsprache singt und es gibt einmal die gehörlose Schauspielerin, die die Oper rückblickend in Gebärdensprache erzählt und auch kommentiert, weil Gebärdensprache von dem Prinzen nicht als Sprache erkannt wird. Das ist ein Phänomen, das tatsächlich in der Tauben-Community ein schweres Trauma ist, dass sehr, sehr lange Gebärdensprache nicht als Sprache anerkannt wurde. Es fand erst sehr, sehr spät als eigenständige Sprache Anerkennung in Deutschland oder in Europa. Genau, und daher entspringt bei uns der Konflikt. Und dadurch haben wir sozusagen die Oper in Lautsprache singen lassen, aber auch in Gebärdensprache performen lassen. Mit Tauben, aber auch eben mit hörenden PerformerInnen auf der Bühne.
MDR Kultur trifft heute hier mit dem Regisseur, Dramaturgen, Leipziger Produzenten Jeffrey Döring. Geboren in Greiz in Thüringen, in Elsterberg in Sachsen aufgewachsen. Was ist damit schon erzählt mit diesen zwei Orten?
Erstmal sehr schöne Wälder gehen damit einher. Und Greiz, wo ich dann auch zur Schule gegangen bin, ist ein sehr spannender Ort. Es war mal die Hauptstadt des Fürstentums Reuß. Man hat deshalb zwei große Schlösser und ein Sommerschloss noch im Park. Also eine kleine Stadt mit 3 Schlössern und... Genau, und seit kürzesten bin ich dort jetzt Leiter eines Theaterfestivals, das es jetzt im nächsten Jahr 35 Jahre lang gibt.
Da gibt es also auch einen Kreuzbezug bei Ihnen. Und wenn Sie das so beschreiben mit den 3 Schlössern, dann ist es, ja, ich fange einfach, der Esel fängt bei sich selber an. Ich mag es total in Greiz, so diese Geschichte. Sie sagten jetzt ein Fürstentum, aber phasenweise waren es ja 2, also die ältere und die jüngere Linie. Und dann steht das eine Schloss dort oben so auf dem Berg und unten fährt die Eisenbahn so in den Tunnel da rein. Und es gibt dann dieses Schloss in der Stadt, was so Ja, wie würden Sie es beschreiben? Also das ist ja jetzt nicht so riesig repräsentativ, sondern es ist irgendwie so eine kleine fürstliche Welt, die gleichzeitig irgendwie aber auch was Bürgerliches hat. Ne?
Genau, das ist ganz lustig. Also es gibt ja noch dieses Sommerschloss im Park zusätzlich. Das ist so im Ludwig-Sess-Stil gebaut. Also man versuchte sich an Frankreich zu orientieren, an den großen Schlössern.
Das ist eigentlich das Schlosshafteste da.
Ne? Genau. Und aber wie Sie sagen, genau, natürlich hatte man nicht dasselbe Geld oder man ist immer noch so im heutigen Thüringen, man ist ein bisschen kleiner. Ja, es ist eine ganz eigene pittoreske Welt auch in dieser Stadt, die sehr, sehr, sehr bekannt wurde durch ihre Textilindustrie. Das ist eigentlich der große Kern von Kreiz. Und gehört auch zur großen Jugendstilstraße. Also danach, nach dieser Fürstenzeit, ist dann sozusagen im 19., frühen 20. Jahrhundert, sind diese wahnsinnig schönen Jugendstilbauten auch errichtet worden, die da noch stehen, die sich tatsächlich messen mit Städten wie München. Also ne, wahnsinnige Prachtbauten, wo heute jetzt ganz normal Leute drin wohnen, die vielleicht sich dessen gar nicht mehr so bewusst sind, was da für architektonische Wunderwerke auch stehen in dieser Stadt.
In dieser Stadt, also die in so klein, so ganz verschiedene Dinge zusammenbringt, von diesen Zaunkönigtümern über diese Jugendstilzeit und dann aber auch in der DDR. Also es gab ein Stadttheater in Greiz und also Frank Castorf hat da noch sein Clavigo zeigen können im Stadttheater und jetzt gibt es nicht mehr.
Ja, das ist auch sehr traurig, finde ich, also für mich persönlich. Ich bin da als Schüler, als junger Mensch, zumindest im Gebäude noch gewesen. Das Ensemble gab es schon seit den 90ern nicht mehr, seit den frühen 90ern nicht mehr. Aber es gab dieses Stadttheater mit diesen alten DDR-Programmheften und Schwarz-Weiß-Fotografien und dem alten Stadttheater-Café, wo man dann als Schüler sich reingesetzt hat. Und das war auch dann ganz schnell ein Bürgerhaus geworden. Also da haben die Vereine drin geprobt. Die Bühne war eigentlich permanent zugänglich für Leute, die irgendwas machen wollten. Unsere Schule hat da ihre Konzert- oder Zeugnisübergaben drin gehabt. Und dann war irgendwann die Frage, will man dieses Haus sich erhalten, will man es sanieren oder bekommt man vom Bund eine Förderung für Neubau? Und man hat sich für den Neubau entschieden, hat das alte Theater abgerissen und hat irgendwie so ein Stück Geschichte auch verloren. Jetzt ist da so ein Parkplatz und man läuft an diesem Parkplatz vorbei und man denkt sich, krass, hier hat so auch meine Theatergeschichte angefangen. Das war so mein Haus mal eigentlich.
Ja, das ist, ich spüre es sehr, muss ich sagen, weil es so ein rumpeliges, abgestoßenes Haus tatsächlich, weil es brauchte die Sanierung und hat halt eine andere Geschichte, als es dann in Jena beispielsweise passiert ist mit dem Theaterhaus. Und Sie sind also in Greiz geboren, Elsterberg aufgewachsen. Tja, und um Kunst zu machen, wer kommt denn noch aus der Stadt, also außer Rainer Kunze?
Naja, so von den Schauspielern gibt es noch Sebastian Schwarz aus Kreiz. Das ist ein Schaubühnenschauspieler, aber auch aus dem Fernsehen ist er vielleicht bekannt. Der ist dafür unterwegs, genau. Und für diesen Festival, von dem ich erzählt, der Kreizer Theaterherbst, das ist wirklich ein Festival, das ganz oft KünstlerInnen aus der ganzen Republik zusammenbringt. Professionelle Theaterschaffende, die dort mit den BürgerInnen Projekte umsetzen. Und zum Beispiel der Intendant des Theaters Naumburg war einmal künstlerischer Leiter dort des Festivals.
Außerdem haben wir ja noch die Sängerin Liambico, die wir also hier im Radio spielen. Oder die Experimentalfilmerin Susanna Maria Hempel.
Das stimmt. Susanna Maria Hempel ist auch sehr regelmäßig bei uns Künstlerin gewesen, hat auch Filme in Kreiz mit KreizerInnen regelmäßig realisiert. Das ist richtig, genau.
Und mit dem, was so in der Wiege drin lag. Sie sind in einer Handwerkerfamilie groß geworden in Elsterberg in Sachsen. Sie haben zwei Geschwister. Wie ist das ein ländliches Handwerker-Idyll gewesen? Also der Vater hatte eine Werkstatt und da roch alles nach Holz und da sind Sie ganz behütet aufgewachsen oder wie war das?
Ganz so romantisch sah es vielleicht nicht aus. Mein Vater arbeitete schon einfach auch in dem Betrieb, aber der hat immer noch in seinem Keller so seine kleine Werkstatt, wo er immer mal was vor sich hin bastelt, aber die großen Sachen macht er auch bei sich im Betrieb. Der ging also auf Arbeit, kam zurück und ich würde jetzt sagen, Theater oder auch klassische Musik waren jetzt beides nicht unbedingt Sachen, die jetzt tief verwurzelt sind in unserer Familie. Aber ich hatte immer Eltern, die früh feststellten, ach, der Junge guckt gerne ZDF-Theaterkanal oder
schaut. Echt? Haben Sie? Wie alt waren Sie?
Ach, naja, also 12 oder so. Also
nicht. Das ist schon auffällig.
Ja. Aber es ist, ja, also wir hatten ein Theater, aber hatten kein Ensemble mehr und das hätte ja geheißen, ich hätte immer nach mindestens Gera fahren müssen. Das
Plauen ist ja noch, ne?
Oder Plauen, Zwickau, genau. Und dann war das schon cool, dass es damals noch einen Fernsehsender gab, der Theater übertragen hat, dass man was gucken konnte. Und Ja, ich war auch ein bisschen komisches Kind. Ich habe dann auch irgendwie früh angefangen, Shakespeare zu lesen, weil ich wollte ja auch ein bisschen cool und anders sein als alle anderen. So.
Sind immer mit so einem Shakespeare unterm Arm nach Greiz gefahren ins Gymnasium?
Ich hatte die tatsächlich in meiner Schultasche. Hatte so eine Ausgabe gesammelte Werke in der Schlegel-Tieck-Übersetzung. Und dann habe ich immer geblättert, habe aber auch genauso Stephen King gelesen. Also ich war nicht nur uncool, aber es war schon Thema. Und das war dann
Hamlet ist doch cool auch, oder?
Das ist, klar, ist ja auch ein Krimi letzten Endes.
Genau. Ja. Genau. Und ich meine, die Probleme mit der Mutter, mit dem Vater, mit den Aufträgen im Leben und so.
Ja.
Was war denn Ihr Liebstes bei Shakespeare?
Ich glaube, Hamlet hat schon einen sehr hohen Stellenwert. Und war immer die Ophelia natürlich die Figur, die mich am meisten rührte. War dann auch meine erste Studentenproduktion, dass ich sagte, ich mache ein Stück über die Ophelia, über dieses irgendwie auch der Welt abhanden kommen und gar nicht wissen, was gespielt wird. Also die mittendrin ist in diesem Machtkampf von Hamlet und seinem Onkel und vielleicht noch der Mutter und Polonius, ihrem Vater. Und die ist so mittendrin und weiß gar nicht, für was sie eigentlich da ist. Die wird überall hingeschoben und am Ende zerbricht sie daran. Und das fand ich immer das Anrührendste an dem Stück, dass ich dachte, wie kann das sein, dass ein Mensch so seine eigene Handlungsmacht beraubt wird? Und was macht es mit einem? Und was treibt es in einem? Und die verschafft sich aber Gehör, bevor sie stirbt, Ophelia. Ne? Die klagt den König nochmal an, indem sie singt, indem sie Kunst betreibt, indem sie irgendwie die Zäsur vielleicht auch umgeht. Aber die findet erstmal ein Ventil für sich. Das fand ich auch immer stark. Und vielleicht sogar mehr als Hamlet. Der sagt nämlich nie direkt seinem Onkel, was er denkt. Der muss ich immer so zurückhalten und vielleicht ist die Ophelia an der Stelle, in diesem einen kurzen Moment, fast tougher als der Protagonist des Stücks.
Deshalb wird sie in der Tradition auch als also für verrückt erklärt, weil sie die Dinge so deutlich ausspricht. Mhm. Und mir fällt noch auf, dass da auch wieder im Zusammenhang, was wir auch schon bei Blaubarts Burg mal hatten, dass es etwas gab, was sie stark angerührt hat und dann ist da was passiert.
Das ist richtig, ja. Aber so funktionieren alle meine Arbeiten. Also wenn ich mich mit klassischer Literatur oder Oper befasse, dann gibt es einen Satz oder eine Figur. Und meistens sind es die Figuren, die nicht im Spotlight stehen, sondern die vergessen werden oder die ein bisschen stiller sind. Und die interessieren mich am meisten, weil ich mir denke, die Geschichten derer, die leise von sich erzählen, die verdienen es, ein bisschen nach vorne geschoben zu werden. Denn die anderen sind laut, die höre ich ohnehin schon. Die brauchen mich auch nicht mehr.
Das haben Sie ja auch im Fragebogen, also im Steckbrief am Anfang gesagt. Also was treibt Sie an? Und da haben Sie gesagt, also man denkt jetzt bei Theater, könnte man ja alles Mögliche, könnte einem einfallen, wozu Kunst gut sein kann und was Kunst bedeuten kann in der Welt. Und Sie sagen aber, mich treibt an, wie bei Ihrer Formulierung, einen Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit zu leisten.
Ja, oder ich erzähle auch, wenn ich gefragt werde, ganz oft geht es um Stimmen sozialer Randgruppen, um es mal ganz offen zu machen. Arbeite ja auch zum Beispiel sehr viel zu Gebärdensprache und gehörlosen Menschen, SpielerInnen, TaubenspielerInnen, weil tatsächlich auch deren Perspektive sehr selten wahrgenommen, gehört wird. Ich hatte aber auch eine Arbeit zu Hochsensibilität gemacht. Das hatte ich mit der Undine verschnitten. Ist auch ein bisschen wie eine Meerjungfrau, vielleicht der Rosalka ähnlich. Mhm. Und auch in der Undine geht es darum, dass sie an einer Stelle sagt, ihr Menschen seht so grausam aus und ich werde mich in eure Lebensweisen nie reinfinden. Also ich werde nie verstehen, warum ihr seid, wie ihr seid, weil sie soziale Konventionen gar nicht kennt. Und diese Regeln, die wir uns selbst erschaffen, die dazu führen, dass Leute ausgegrenzt werden und dass sie nicht Teil der Gesellschaft sind. Und die von uns selbst aber gemacht werden, dann aber wie ein Naturgesetz erscheinen, die nicht veränderbar erscheinen. Das ist sehr abstrus und das interessiert mich sehr, weil ich glaube, dass das, was uns Theater lehrt, alles ist veränderbar. Jede Grenze ist verschiebbar. Alles ist fluide eigentlich, wenn wir nur wollen, müssen nur konsequent danach leben.
Bei den Regeln, eine wesentliche Regel gibt es aber für die Art, wie Sie Theater machen, nämlich, dass es immer um den Jahreswechsel die Zeit des Geldes ist. Ja. Also die Zeit der Fördergelder, wenn die Bescheide kommen oder wenn sie noch nicht da sind. Also stimmt dieses Bild, das ich habe von der freien Szene, dass also gerade diese Zeit, also Weihnachten, Neujahr, so, dass die heikle Zeit ist oft.
Total. Also für mich im Speziellen vielleicht auch, es ist ja sehr bundeslandabhängig, auch kommunalabhängig. Ich selber bin jetzt in Leipzig und bin sozusagen auf die Gelder von Sachsen, Leipzig und dann wieder dem Bund angewiesen. Und genau, und die Bescheide von Sachsen kommen so November oft und Leipzig Ende Dezember, Anfang Januar. Also manchmal weiß man erst mit dem Beginn des neuen Jahres, ob man in dem Jahr überhaupt arbeiten wird oder bezahlt wird. Und das ist ein furchtbares Lottospielen und reißt einen auch rein, wenn man dann die Absagen erhält, kurz vor Ende des Jahres oder mit Anfang erst des neuen Jahres, weil es dann heißt, sehr schnell reagieren im selben Kalenderjahr noch, also sehr immer weniger Vorlauf haben, als man sich wünschen würde. Und wir leben jetzt auch gerade in einer Zeit, in der die Kulturgelder immer weiter gekürzt werden, besonders in Sachsen. Leipzig hat jetzt auch gerade Kulturkürzungen und Haushaltssperren. Also für die freie Szene wird es immer schwerer und die Zeiten immer schwieriger, aber genauso auch für die Institutionen. Letzten Endes, Dresden hat auch große Probleme, aber auch Leipzig, dass auch die großen Tanker jetzt die Gelder eingespart werden.
Aber das ist etwas, was in den Gesprächen gerade hier auch bei Trift immer mal wieder auftaucht. Also wenn wir so Biografie und Arbeitssituation verbinden, dass also Menschen sagen, die also ähnlich wie Sie, also jetzt nicht mit einem Silberlöffel auf die Welt gekommen sind, mit einem Silberlöffel im Mund. Das ist, also ich habe hier richtig schon das Argument gehört, man muss es sich auch leisten können, Kunst zu machen oder Kunst zu studieren. Mhm. Auch, also dass es eben auch da ist, es ist ein Unterschied, ob man aus einem Haus kommt, wo es ordentlich was zu erben gibt oder wo einfach man sagt, ja mach, also wir helfen dir oder so. Ist das etwas, was Ihnen auch begegnet?
Absolut. Genau, das eine ist, ich werde keine Rücklagen haben. Also ich habe kein Vermögen oder kein Erbe, auf das ich zurückfallen kann. Ich habe kein weißes Puffer. Also jede Absage bedeutet für mich wirklich existenzielle Krise. Oder kann das bedeuten, wenn nicht was anderes reinkommt. Und ich glaube, was auch hinzukommt, ist ein sozialer Rückhalt. Also ich habe das große Glück, da sitzt der hier gerade auch nebenan, einen Mann zu haben, der mich sehr unterstützt, der auch mein Reisen immer mitträgt. Also man ist ja dann für Wochen oder Monate nicht da. Und braucht auch diese Familien, die das sagen, dieses Leben erfordert das, das trage ich mit oder ich reise mit oder lebe damit, dass der jetzt lange nicht da ist. Ja, und soziale Klasse ist ein Riesenthema, weil es nicht nur das Geld ist, sondern auch die sozialen Codes in den Theatern. Also wie werden Aufträge vergeben? Wie muss ich mich auf einer Premierenfeier verhalten, damit ich interessant erscheine? Dass ich ganz beiläufig so noch fallen lasse, woran ich gerade arbeite, in der Hoffnung, dass der andere das dann wahrgenommen hat, aber nicht zu aufdringlich, weil eigentlich ist die Person ja auch gerade der Intendant, die Intendantin in Feierabendlaune. Und diesen Code, den habe ich auch gefühlt nie gelernt. Also das merke ich, da bin ich wahnsinnig schlecht drin, in diesem beiläufigen Sektempfang. Und das ist gleichzeitig ein Bewerbungsgespräch. Also ich wünsche mir eigentlich, macht bitte eine Ausschreibung, sucht wirklich eine Position und dann können wir gerne über meine Arbeiten oder meine Fähigkeiten reden, aber nicht dieses, ich weiß nicht, was hier privat ist und was nicht und was darf ich mir leisten, was nicht. Und das ist auch soziale Klasse. Also ich merke, dass Leute, die mit mir studiert haben, die aus intellektuellen Haushalten oder Künstlerhaushalten kommen, konnten das viel organischer, konnten das viel selbstverständlicher. Genau diese Techniken des sich ins Gespräch bringens.
Aber zu Ihrer, also weil man als Künstler, Künstlerin ja tatsächlich auch sowas entwickelt wie eine Marke zu sein in diesem ganzen Betrieb. Bei Ihrer Marke steht ja inzwischen dran, dass Sie auch Intendant sind.
Von diesem Festival, vom Greizer Theaterherbst, genau.
Vielleicht hilft das ein bisschen. Vielleicht hätte ich das auch noch öfter sagen müssen. Mensch, hier ist ja der Intendant, Jeffrey Döring ist hier, der Intendant vom Greizer Theaterherbst.
Ja. Aber ich glaube, was eben das Besondere an diesem Greizer Theaterherbst ist, und das entspricht mir auch wieder, ist, dass es ein Projekt ist, ein Festival, das mit BürgerInnen arbeitet. Ne? Es ist das wieder von Lebensrealitäten von Menschen, die nicht KünstlerInnen sind, lebt, damit arbeitet. Und wo auch die Nähe zur Seelsorge oder zur sozialen Arbeit ganz nahe ist. Und das entspricht mir ja auch wieder mehr. Und das ist ja auch irgendwie mein soziales Umfeld, der ländliche Raum. Es sind Leute, die nicht alle aus intellektuellen Kreisen kommen, mit denen ich da zu tun habe. Und da kann ich gut, mit den Menschen kann ich auch gut oder da kann ich mich auch gut öffnen. Da bin ich zu Hause auf jeden Fall.
Und da haben Sie beim letzten Theaterherbst, wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben Sie nach politischen Utopien gesucht mit Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt. Sind Ihnen da überzeugende Visionen begegnet?
Wir haben erstmal groß geträumt. Also eines der Stücke, das wir bearbeitet haben mit den BürgerInnen, war Das Leben ein Traum von Calderón de la Barca.
Da habe ich auch gestutzt, weil ich weide, das ist irgendwie 17. Jahrhundert.
Ja,
und das ist also nicht unbedingt zugängliche Sprache. Ich habe das vor Jahren mal im Deutschen Theater gesehen. Alles ist spitzenmäßig besetzt. Und ich dachte, hört das nie auf. Ich habe echt, ja.
Genau, es ist ein Versdrama. Deshalb habe ich auch gesagt, ich schreibe eine eigene Fassung in Prosa. Also, dass das sprachlich nicht so überwältigend ist. Aber was so spannend ist, ist die Frage, die es stellt, kann ein Tyrann ein gerechter Herrscher noch werden? Also kann ein Volk dafür sorgen, dass ein Tyrann sich für das Volk plötzlich interessiert Und klar, es ist der Barock, die machen das philosophisch, die sagen, dieser Tyrann, der da erzählt wird, macht das, indem ihm erzählt wird, das Leben sei ein Traum, aber vor allem durch die Revolution eines Volkes. Und das fand ich spannend. Und das dachte ich so im Zeitalter von, wir erleben in den USA das Entwickeln einer Diktatur, das, was mal früher die große Demokratie war. An was könnte da der große Traum sein? Was müsste man Donald Trump ins Ohr flüstern, dass er sich mehr für das Volk und vielleicht für die sozialen Minderheiten interessiert als für sich selbst? Und das war erstmal das. Ne? Es war ein großer Traum, ein großer Wurf. Und das haben wir erstmal gespielt in Kreiz. Und ich glaube, dass darin ja auch ein Potenzial ist, dass man, wenn man das erstmal durchspielt, einfach mal behauptet, dass man überhaupt wieder daran glauben lernt, dass Dinge auch zu sich zu einem Besseren drehen lassen, indem wir aufstehen, indem wir die Revolution üben oder indem wir auch Aufstand üben, indem wir Demokratie mitgestalten. Sonst verlieren wir sie. Das ist auf jeden Fall, das erleben wir überall, das leben wir ja auch in Deutschland. Wir verlieren
sie. Und man lebt ja nicht nur in den Nachrichten, sondern man lebt ja auch in einer konkreten Stadt.
Ja, genau. Genau. Man lebt auch im Miteinander, man lebt auch im sozialen Miteinander. Mit wem rede ich überhaupt noch oder mit wem rede ich nicht? Wo fühle ich mich überhaupt noch gehört oder kann ich auch in einer Stadt wie Kreiz, kann ich Dinge mitentscheiden oder wird alles über mich hinweg entschieden? Und wie viel habe ich daran selbst auch Anteil, ob ich was mitentscheide oder nicht oder ob ich etwas über mich ergehen lasse? Das war so eines dieser Themen und neben dem haben wir auch ganz kleine Utopien gesucht. Zum Beispiel die Kinder haben sich mit der kleinen Hexe von Preußler befasst. Und da geht es ja eher um so zwischenmenschliche Annäherungen. Was kann man einem Menschen, der draußen in der Kälte friert, Gutes tun, ohne dass das jetzt die große politische Wurf ist, sondern erstmal, wie kann man jemandem Wärme spenden? So. Und ich glaube, damit fängt das ja auch an. Wo fängt unsere Utopie an? Das fängt vielleicht auch im Miteinander an. Kann das sich verändern?
Und bei den Visionen, wie ich breche das, mache das Wort mal ein bisschen kleiner und sage, wenn ich jetzt nach Ihnen persönlich frage, Pläne, Träume, Kunst und Sehnsucht, was köchelt da bei Ihnen so? Das ist letzte Frage.
Oha.
Was Sie beschäftigt? Was ist hinter der nächsten Tür?
Ich habe auf jeden Fall ein konkretes Projekt, auf das freue ich mich. Das hat auch mit Gebärdensprache zu tun. Da geht es um die Winterreise. Das wird im Dezember nächsten Jahres sein in Leipzig. Und da wird es darum gehen, auch nochmal um diese Frage von, wie können sich taube Menschen mitteilen? Auch vor allem jetzt in einer Zeit, in der Inklusionsfördertöpfe bewusst geschlossen werden, also wo ihre Teilhabe in Frage gestellt wird. In der Winterreise geht es ja eigentlich um einen Mann, der über eine Frau singt, die nie zu Wort kommt. Und natürlich haben wir gesagt, wir besetzen jetzt eine taube Frau, die sich sehr viel zu Wort meldet und die sich Gehör verschafft auf die eine und andere Weise und vielleicht auch mal den Mann in den Hintergrund drängt. Das ist ein Thema.
Und wenn Sie ein bisschen unstrukturierter träumen?
Dann hoffe ich, dass im Musiktheater die Idee des Dokumentarischen, des Opernaufbrechens mehr Usus wird. Also ich hatte jetzt öfters auch schon Gespräche auch mit Opernhäusern, wo ich zum Beispiel eine Arbeit über Transmenschen machen wollte, wo es dann hieß, das ist uns zu radikal, das ist uns zu krass, wir können nicht plötzlich Stimmen von Menschen in so ein Opernpartitur einweben. Und ich glaube aber, dass da ganz viel Potenzial ist, wenn sich Musik und Menschenleben begegnen. Das habe ich erfahren, da geht ein Licht auf, das noch jenseits dem liegt, was die Oper bisher leistet und wo die Oper sich nochmal neu erfinden könnte. Würde ich mir total wünschen, dass da ein bisschen mehr passiert und wo ich vielleicht auch mitwirken kann daran.
Das war MDR Kultur trifft mit dem Regisseur, Dramatogen, Produzenten, Intendanten, Jeffrey Döring, Redaktion Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. In der nächsten Woche wiederholen wir hier die Sendung MDR Kultur trifft mit Elisabeth Oertel. Die Thüringer Künstlerin wird im Sommer in der Kunsthalle Erfurt ein Archiv der Probleme präsentieren und sie ist bei dieser wahnwitzigen Reise von Halle nach New York dabei gewesen. 43.000 Kilometer mit 4 Ural-Motorrädern und 972 Pannen, wo es also auch einen fantastischen Film dazu gibt. Und die Ausstellung über diese Reise, die ist noch bis Ende Januar auf Schloss Moritzburg bei Chemnitz zu sehen. Elisabeth Oertel also hier in der nächsten Woche.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.